Ich lese uns den heutigen Predigttext. Den finden wir im vierten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 18 und 19 und von 31 bis 44. Der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und den Blinden, dass sie Gesicht, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Ab Vers 31. Und er kam gen Kapernaum, in die Stadt Galiläas, und lehrte sie am Sabbat. Und sie verwunderten sich seiner Lehre, denn seine Rede war gewaltig. Und es war ein Mensch in der Schule, besessen mit einem unsauberen Teufel, der schrie laut und sprach: Halt, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu verderben. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der Teufel warf ihn mitten unter sie und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. Und es kam eine Furcht über sie alle, und sie redeten miteinander und sprachen: Was ist das für ein Ding? Er gebietet mit Macht und Gewalt den unsauberen Geistern, und sie fahren aus. Und es erscholl sein Gerücht in allen Örtern des umliegenden Landes. Und er stand auf aus der Schule und kam in Simons Haus. Und Simons Schwiegermutter war mit einem harten Fieber behaftet, und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr und gebot dem Fieber, und es verließ sie. Und alsbald stand sie auf und diente ihnen. Und da die Sonne untergegangen war, brachten alle, die Kranken hatten, mit mancherlei Seuchen sie zu ihm. Und er legte auf einen jeglichen die Hände und machte sie gesund. Es fuhren auch die Teufel aus von vielen, schrien und sprachen: Du bist Christus, der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er Christus war. Da es aber Tag ward, ging er hinaus an eine wüste Stätte, und das Volk suchte ihn. Und sie kamen zu ihm und hielten ihn auf, dass er nicht von ihnen ginge. Er aber sprach zu ihnen: Ich muss auch anderen Städten das Evangelium verkündigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Und er predigte in den Schulen Galiläas.
Das war der 12er Luther-Text, ne?
Ja.
Ja, weil der Schlussvers, daran kann man das erkennen. Ja. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir wieder mal Gemeinschaft unter dem Wort Gottes miteinander haben. Wir sind ja jetzt schon zusammen ein ganzes Weilchen im Lukas-Evangelium unterwegs, und ich habe jetzt gerade festgestellt, dass wir das irgendwie rückwärts betrachten, ausgehend von Kapitel 18. Mittlerweile sind wir bei Kapitel 4 angekommen. Ich meine, als ich im März bei euch war, hätten wir uns mit Kapitel 5 beschäftigt, wo Petrus, also damals noch Simon, vor dem Anspruch und der Vollmacht dieses Jesus von Nazareth stand und vor der Frage stand: Simon, wie gedenkst du, damit umzugehen? Es ist wichtig zu bedenken, während des gesamten Lukas-Evangeliums, deswegen wird das immer wieder auch mal auftauchen, dass es die Absicht des Evangelisten Lukas ist, jeden von uns vor diese Frage zu stellen: Wie gedenkst du? In diesem Fall heißt jeder von uns Theophilus, Gottes Freund, weil der Empfänger des Evangeliums so angeredet wird. Wie gedenkst du persönlich, mit diesem Jesus von Nazareth umzugehen, mit seinem Anspruch und mit seiner Vollmacht? Heute beobachten wir das mal ein bisschen was es mit diesem Anspruch und mit dieser Vollmacht auf sich hat. Es wird uns ein gemeindlicher Zusammenhang vorgestellt. Auch eine Gemeinde steht ja durchaus immer wieder mal vor der Frage, wie gedenkst du als Gemeinde Jesu mit dem Anspruch und mit der Vollmacht deines Herrn umzugehen? Haben Anspruch und Vollmacht Jesu Christi einen Ort und einen Rang in deinem Leben? Oder bleibt das eher draußen? Es gibt relativ viele Gemeinden und es gibt hier und da auch bei Christen gewisse Gewohnheiten, die sich einschleichen, die Ulrich Bombosch immer etwas suffisant unter den Satz stellt: Herr, du wollest nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen. Wir haben das bei Petrus schon festgestellt, dass genau umgekehrt ein Schuh draus wird. Dass Jesus dazu auffordert: Folge du mir nach. Aber wir sind jetzt nicht bei Kapitel 5, wir sind bei Kapitel 4. Und die ersten Verse, Entschuldigung, ich muss nochmal nach deinem Namen fragen, die Jürgen gelesen hat, stammen aus einem Bericht des Auftritts Jesu in der Synagoge in Nazareth, also der Synagoge, in der er aufgewachsen ist. Er lässt sich die Rolle des Propheten Jesaja geben und liest aus dem 61. Kapitel die Verse: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen Evangelium zu verkündigen und den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehend sein sollen, und den zerschlagenen Herzen, dass sie los und ledig sein sollen, und zu verkündigen ein Gnadenjahr des Herrn. Jetzt wäre es normalerweise so, wer auch immer diesen Text liest, der müsste dazu sagen, wen er denn eigentlich meint. Der Text beginnt mit dem Satz: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Wer kann das sagen? Jeder andere Synagogenleser ist jetzt quasi durch den Text, den er gewählt hat, gezwungen, den zu benennen, den er damit meint. Jesus ist dazu nicht gezwungen. Und damit kommt der gesamte Anspruch auf einen absoluten Höhepunkt in dieser Synagogenversammlung in Nazareth. Jesus liest und setzt sich wieder hin. Die gucken ihn alle an und sagen: Ja, nu, was denn jetzt? Dieses nu, was denn jetzt, hat aber Jesus nicht nötig. Er ist derjenige, der diesen Jesaja-Text lesen und von sich selber aussagen kann. Deswegen kann er sich einfach wieder hinsetzen. Kein anderer hätte das gekonnt. Und deswegen sagt Jesus: Auch heute ist dieses Wort der Schrift vor euren Ohren erfüllt worden. Jesus tritt in die Mitte der Synagoge mit dem Anspruch, der Sohn des lebendigen Gottes und sein Gesandter, sein Gesalbter, hebräisch Messias, zu sein. Jesus tritt in die Synagogengemeinde mit dem Anspruch, der zu sein, auf den alle Verheißungen hingehen und auf den der lebendige Gott alle Vollmacht legt, seine Verheißungen zu erfüllen. Gestern hatte ich eine Andacht zu halten über Hebräer 13,8. Das ist wahrscheinlich ein Vers, der an dieser Stelle auch wichtig wird. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Deswegen bringt es nichts, wenn man die Berichte des Lukas mit dem Blick eines Historikers liest. Man muss sie mit der Frage lesen: Was bedeutet das eigentlich, dass Jesus sich vor mich hinstellt, vor mein Leben hinstellt und auch vor meine Gemeinde hinstellt und sagt, ich bin der Gesandte des lebendigen Gottes, in dessen Hand alle Vollmacht liegt, dessen Auftrag es ist, alle Verheißungen Gottes zu erfüllen, dessen Auftrag nichts weniger ist, als die Welt zu retten und die Welt zu richten, sofern sie sich nicht versöhnen lässt. Diesen Anspruch Jesu Christi zu hören, der zum Beispiel mit dem Matthäuswort auch verbunden ist, das wir als Heilandsruf bezeichnen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Dieser Heilandsruf setzt voraus, dass in der Hand dieses Jesus von Nazareth alle Vollmacht liegt, seine Worte auch einzulösen. Er ist als Generalbevollmächtigter des lebendigen Gottes hier in Nazareth aufgetreten. Mit dem Unglauben der Synagogengemeinde von Nazareth beschäftigen wir uns heute mal nicht. Nazareth beantwortet den Anspruch Jesu mit Ablehnung. Kapernaum beantwortet den Anspruch Jesu mit Annahme und damit wollen wir uns heute mal ein bisschen beschäftigen und das verfolgen, was der Bericht des Lukas uns hier sagt. Wichtig ist an dieser Stelle zu bemerken, als Jesus diese Verse aus dem Propheten Jesaja liest, hat er seinem Erdendasein das Programm geliefert. Das ist sozusagen die thematische Überschrift über alles Weitere, was es in den Evangelien zu berichten gibt und skizziert im Voraus, was Jesus tun wird, wozu er gesandt ist, worin sein Handeln bestehen wird. Und wichtig zu bemerken ist hierbei auch, angesichts dieses Anspruches Jesu bleiben den angesprochenen zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit zu glauben oder die Möglichkeit nicht zu glauben. Johannes berichtet in seinem Evangelium, dass Jesus Menschen immer wieder darauf hingewiesen hat, wer in die Begegnung mit Jesus Christus eintritt, ist in der Entscheidungssituation seines Lebens. Entweder er hängt sein Leben im Glauben an Jesus, dann ist er aus dem Gericht, dann ist er aus dem Tod, dann ist er weg von seiner Sünde, dann ist er im ewigen Leben. Oder er hängt sein Leben nicht im Glauben an Jesus, sondern er verweigert Jesus den Glauben, dann bleibt alles beim Alten. Er bleibt im Tod, er bleibt im Gericht, er bleibt unter dem Zorn Gottes. Bei Johannes wird der Schwerpunkt darauf gelegt, dass Jesus Entscheidungssituationen herbeiführt. Das wäre dann das Grundthema von Lukas 5. Ich hoffe, ich habe es im März etwas deutlich machen können. Wie willst du damit umgehen? Bei Lukas liegt der Schwerpunkt etwas anders. Er liegt mehr auf der Evangeliumsseite. Er liegt mehr darauf, dass Jesus Christus sagt, ich bin gesandt, den Armen Evangelium zu verkündigen. Ich bin gesandt, den Gefangenen die Freiheit zu verkündigen. Ich bin gesandt, den Blinden zu verkündigen, sie sollen sehend sein. Ich bin gesandt, den zerschlagenen Herzen zu verkündigen, sie sollen los und ledig sein. Ich bin gesandt, das Gnadenjahr des lebendigen Gottes auszurufen. Absolute Evangeliumsverkündigung und Evangeliumseinladung. Deshalb Lukas hier in seiner Berichterstattung schon ein bisschen nachhilft, um das mal so zu sagen, einen schon mal auf den richtigen Weg deutet. dass Unglaube keine Option sein sollte, sondern wie Paulus, ich hatte das, glaube ich, anfangs mal erwähnt, dass Lukas der Evangelist des Apostels Paulus ist, wie es Paulus auch immer wieder macht, das Evangelium so herauszustellen, dass es für die Hörer absolut Sinn macht, dieses Evangelium zu glauben und sich dem anzuvertrauen. Und so werden wir das im Verlauf des Lukas-Evangeliums auch immer wieder finden. So finden wir das hier in der Synagogenversammlung in Kapernaum auch. Jesus Christus hat die Vollmacht, nicht nur Weltverbesserungsvorschläge zu machen oder Leuten ein gutes Wort mitzugeben. Ja, du bist ein armer Kerl, aber Zähne hoch und Kopf zusammenbeißen, wird schon wieder. Das ist nicht das Evangelium, das seinem Anspruch gemäß wäre, und das ist auch nicht das Evangelium, das wir von seiner Vollmacht zu erwarten hätten. In all den Programmankündigungen, die Jesus hier macht, liegt ein erkennbarer Schwerpunkt darauf, dass der lebendige Gott, der am Anfang mit seinem Es werde die Welt geschaffen hat, wiederum sein mächtiges Es werde in dein und in mein Leben hineinsprechen will und hineinsprechen kann, dass hier niemand Geringeres auftritt als der, der das Nichtseiende ruft, dass es ist, und als der, der spricht und es geschieht, der gebietet und es steht da. Das ist seine Vollmacht, zu schaffen, was er verheißen hat, und auch zu schaffen, was er sagt. Die Vollmacht Jesu hat Kraft genug, seine Worte zur Tat zu machen. Wenn er Armen Evangelium verkündigt, dann ist das ein Evangelium, das Substanz hat, das Kraft hat, das wirklich Vollmacht hat, Leben zu verändern. Dann ist das ein Evangelium, in dem die Vollmacht des lebendigen Gottes liegt, Leben neu zu machen, ja sogar so viel Vollmacht, aus dem Tod Leben zu schaffen. Die Tochter des Jairus oder Lazarus, an wen wir da so denken mögen, wenn Jesus zur Tochter des Jairus sagt, Mädchen, steh auf, dann steht sie aus dem Tod auf. Das ist kein magisches Handeln, das sind keine Beschwörungsformeln, es ist das Reden des lebendigen Gottes, das in sich Kraft genug trägt, zu tun, was es aussagt. Wenn Jesus zu seinem Programmpunkt macht, Armen Evangelium zu verkündigen, gemeint sind hier nicht die materiell Armen, sondern es sind die, die sich im Lichte Gottes sehen und sich die Frage stellen, wie kann ich bestehen? Wie kann ich überhaupt mein Leben führen? Wie kann mein Leben gelingen? Wie kann mein Leben sinnvoll sein? Wie kann mein Leben ein Ziel erreichen? Denen verkündigt er Evangelium und er schafft ihnen Evangelium, zum Beispiel darin, dass er selbst sich zu ihrem guten Hirten macht, dass sie ihren Lebensweg gehen können, indem sie ihm hinterhergehen, indem sie Schafe seiner Herde werden und sich ihm anvertrauen. Evangelium beinhaltet noch etwas sehr, sehr Wichtiges, wo es wirklich ans Eingemachte geht. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff Evangelium seiner Herkunft nach geläufig ist. Als im Jahr 490 vor Christus die Perser sich überlegt hatten, sie hätten gerne auch Land in Europa und über die heutige Türkei herkam, war das Erste, worauf sie stießen, Griechenland. Griechenland, das waren damals kleine Stadtstaaten mit einer relativ begrenzten militärischen Macht gegen die Übermacht des persischen Heeres. Es kam dazu, dass ein Bund von griechischen Städten unter der Führung Athens sich auf den Weg machte, ob sie mit ihrer kleinen Kraft vielleicht doch irgendwas ausrichten könnten, während in Athen die zurückgebliebenen Menschen eigentlich auf den Tod warteten. Sie warteten darauf, dass die persische Armee kam, die Stadt dem Erdboden gleich machte und alles niedermetzelte, was sie finden könnte. Das war ihre Perspektive. Ihre Perspektive war konkret der Tod vor Augen. Und dann ist es dieser von Athen geführten kleinen Streitmacht gelungen, das persische Heer zu besiegen bei einem Ort namens Marathon. Die Eingeweihten wissen, was jetzt kommt. Und einer dieser Athener ist losgelaufen, nachdem die Schlacht gewonnen war, und ist bis nach Athen gelaufen. Wir kennen heute noch die Entfernung, das waren genau 42,195 Kilometer, die er gelaufen ist, um den Athenern Bescheid zu sagen, wir haben gewonnen. Das war ihm so wichtig, dass er daraufhin tot umgefallen ist vor Entkräftung. Aber dieses wir haben gewonnen, dieses euer Tod ist abgewendet, euer Leben ist gerettet, das ist die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes Evangelium. Und ich denke, im Zusammenhang mit dem Kreuz geht es auch für uns beim Evangelium um nichts weniger als das. Euer Tod ist abgewendet und euer Leben ist gerettet. Vielmehr sogar noch, derjenige, der von Gott gekommen ist, damit wir Leben haben und damit wir volle Genüge haben. Derjenige, der von Gott gekommen ist und zu uns spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Der hat unseren Tod überwunden, der hat Leben und unvergängliches Wesen aus dem Grab hervorgebracht durch das Evangelium. Und der hat sich zu unserem Herrn gemacht, dem wir uns anvertrauen dürfen. Das ist die Substanz dessen, was hier verkündigt wird, den Armen. Diese Substanz des Evangeliums hat in sich Vollmacht, auch dem Tod seine Gefangenen zu entreißen und hat in sich Vollmacht, gerade der Sünde ihre Gefangenen zu entreißen. Was Jesus hier als nächstes sagt, ist im Griechischen bezeichnet mit dem Wort für Kriegsgefangene. Wahrscheinlich der Krieg aus Epheser 6, die geistliche Schlacht, die zu schlagen ist. In dieser geistlichen Schlacht gibt es den Sieger von Golgatha, der dem Feind die Gefangenen entreißt, der in den Tod, in das Gefängnis des Todes eindringt, da die Türen aufsprengt, die Ketten zerreißt und die Gefangenen herausführt. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, sie reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, der machet Recht frei, bringe zu Ehren aus Sünde und Schanden. Jesus ist kommen, nun springen die Banden. Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus, sprenget des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Die in ihrem Leben im Dunkeln tappen, die nicht wissen, wo ein Lebensweg lang gehen könnte, der gelingt, der irgendwo hinführt, der als Lebensweg irgendeinen Sinn ergibt, weil er zu einem Ziel führt, das sich zu erreichen lohnt. Für die hat das Evangelium Kraft und Substanz, ihnen die Augen zu öffnen. Und wenn es ihnen die Augen geöffnet hat, werden sie Jesus Christus sehen. Sie werden ihn als den Gekreuzigten sehen und sie werden ihn als den Herrn und Hirten sehen, dem sie ihren Lebensweg anvertrauen können. Das gilt besonders für die, die auf ihrem Lebensweg kaum mehr vorankommen, weil das Leben ihnen die Kniescheibe zerschossen hat oder weil das Leben ihnen wie Jakob die Hüfte zerschlagen hat, weil das Leben ihnen in ihrer Seele das Rückgrat gebrochen hat. Diese Menschen gibt's und ich wage mal die steile Behauptung, sie sitzen mitten unter uns. Denen sagt das Evangelium und in deren Leben hinein trägt das Evangelium die Substanz: Jesus Christus kann helfen. Jesus Christus kann tragen, Jesus Christus kann heilen. Jesus Christus kann Wunden gesund machen. Jesus Christus kann Kraft geben für die Schritte auf dem Lebensweg. Wer alles das sucht, der ist am besten beraten, wenn er sich mit seinem Leben in die Hand dieses mächtigen Herrn wirft. Wir beobachten das dann in den folgenden Versen ab 31, wie das Handeln aus Vollmacht konkret Gestalt annimmt. Es sind ein paar Sachen dabei, die uns fremd geworden sind, aber vielleicht nur, weil wir sie delegiert haben. Das Erste, was passiert ist, Jesus tritt in Kapernaum in der Synagoge auf. Wir wissen gar nicht genau, in welcher Weise. Wir wissen nur, dass er in der Synagoge lehrte. Und dass diese Lehre den Synagogenbesuchern auffiel als Vollmacht. Historisch ist überliefert, wie andere Leute in Synagogen gelehrt haben. Das war teilweise so ein bisschen, wer kann am besten wen zitieren? Wie das heute im Wissenschaftsbetrieb an der Uni noch ist, das höchste Ziel eines Gelehrten ist es, in der Fußnote eines anderen Gelehrten aufzutauchen. Dann hat Rabbi so und so da und dazu das und das gesagt und dem hat Rabbi Dingsbums widersprochen, indem er das und das zu bedenken gab. So sahen die Predigten aus. Zitate von unwichtigen Leuten, die Unwichtiges zu sagen hatten. Auf Jesus Christus ruht der Geist des lebendigen Gottes mit seiner Salbung und mit seiner Sendung. So dürfen wir davon ausgehen, dass Jesus hier das gepredigt hat, was Petrus ihm später einmal bekennt. Herr, es hat überhaupt gar keinen Sinn, von dir wegzugehen. Nirgendwo anders gibt es Worte des Lebens. Schon gar keine Worte des ewigen Lebens. Durch die Begegnung mit dir und durch die Vollmacht, mit der du in unser Leben hinein redest und mit der du in unser Leben hinein das mächtige Es werde des lebendigen Gottes sprichst, haben wir geglaubt und erkannt, dass du Christus bist, des lebendigen Gottes Sohn. Als solcher weist er sich aus, wenn er lehrt und wenn er redet. Das ist übrigens auch die Nummer 1 Methode für das Thema Geisterunterscheidung. Höre ich da die Stimme meines Heilandes Jesus Christus, dann werde ich sie immer als Evangeliumsstimme hören und ich werde immer Worte hören, die mir Leben schaffen, die meine Zerschlagenheiten auffangen, die meine Blindheit wegnehmen, die meine Armseligkeit beseitigt und durch sein Leben ersetzt. Und Worte, die meine Ketten sprengen und meine Gefangenschaft wegnehmen. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und dadurch, dass du sie in mein Leben hineinsprichst, darf ich erkennen, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Deswegen bleibe ich bei dir, deswegen vertraue ich mich dir an, deswegen gehe ich mit dir. Deswegen folge ich dir nach, wohin du gehst. Doch nochmal einen kleinen Seitenblick auf 5, Vers 11. Sie verließen alles und folgten ihm nach. Keiner wusste, wohin Jesus geht, aber sie wussten, wem sie folgen. Und das war für sie der Grund, sich ihm anzuvertrauen. Keiner von ihnen wusste, was morgen ist, wo sie morgen sein werden, wovon sie leben werden, was das Ganze jetzt bringt, dass sie ihm hinterherlaufen. Aber sie wussten, wem sie nachfolgen, und sie wussten, dass es das Sinnvollste ihres Lebens ist, sich ihm anzuvertrauen. Dann darf man damit rechnen, wo er hingeht, wird für mich ein Weg des Lebens sein. Wenn ich mit ihm gehe, wird er in mein Leben seine Worte des Lebens, des ewigen Lebens und sein Evangelium, das Kraft hat, Neues zu schaffen, das Kraft hat, Altes zu zerstören, hineinreden. Wenn ich leben will, dann sollte ich mit ihm leben, denn er allein gibt Leben. Ich unterstelle mal, das wird die Vollmacht gewesen sein, die er ausweist durch sein Lehren. An anderen Stellen heißt es, er redet mit Vollmacht und eben nicht wie unsere Schriftgelehrten. Jesus dokumentiert noch im Synagogengottesdienst seine Vollmacht, Gefangene frei zu machen, ihnen die Ketten zu zerreißen. Wir haben in unserer Gesellschaft diese Gefangenen delegiert an psychiatrische Kliniken. Wenn man dort die Pfleger mal fragt, was für Leute denn unter ihrer Betreuung so sind, dann wird man hier und da Geschichten zu hören kriegen, die an Evangelienberichte erinnern. Wenn ein Psychiatriepatient einen Tobsuchtsanfall kriegt, sodass 6, 7 Männer kommen müssen, um ihn festzuhalten, dann ist das wohl ein bisschen so wie der Gerasener, der in den Grabhöhlen gewohnt hat, den keiner binden konnte. Wir haben es nur delegiert, aber die Realitäten haben sich nicht wirklich geändert. Wir müssen das mal aus seelsorglichen Gründen unbedingt dazu sagen, Christen haben ja mit solchen Sachen wie dieser Mensch in der Synagoge nichts mehr zu tun, mit Besessenheit. Wo der Heilige Geist Einzug gehalten hat, ist kein Platz mehr für unreine Geister. Es gibt viele Christen, die leben in der Befürchtung, na, ich habe aber vielleicht doch noch einen. Nein, da, wo der Heilige Geist ist, nicht mehr. Aber es kann dennoch belastend sein, dass es als Anfechtung von außen kommt. Auch diese Anfechtung dürfen wir Jesus in seine Heilandshände legen. Und auch bei Menschen, bei denen wir um Gebundenheiten wissen, ist nicht das Ende des Evangeliums erreicht. Im Gegenteil, diesen Menschen sagt Gottes Wort, man darf das Jesus Christus in seine Hände legen. Er hat die Macht, diese Ketten, die von unten kommen, zu zerreißen. Er hat die Macht, die Geister in die Hölle zu schicken, die dahin gehören, und die Menschen, die er dort nicht haben will, zu befreien und zu retten. Das gilt aber auch da, wo wir vielleicht in unserem eigenen Leben mit Sündenketten zu tun haben. Dass immer wieder derselbe Fallstrick ist, durch den wir auf der Nase landen, wo wir Schritte nicht gehen können, die wir gerne gehen würden, weil unsere Füße gefesselt sind von Sündenketten. Jesus Christus hat alle Vollmacht, jede Art von Gefangenen frei zu machen, dadurch, dass er sagt, sei frei. Dazu reicht es, ihm die Ketten hinzuhalten und ihm zu sagen, mach mich bitte frei. Interessanterweise sind es die Dämonen, die ihn bekennen. In Nazareth hat man das noch abgelehnt, ihm seinen Anspruch gelten zu lassen. Die Dämonen bekennen ihn als den Heiligen Gottes. Ich glaube, das ist auch der Grund dafür, weshalb er ihn zu schweigen gebietet. Jesus Christus, der Heilige Gottes, kann es nicht dulden, von unten bekannt zu werden. Dass ihn die bösen Geister bekennen als der, der er ist, das hatte zwar wahrscheinlich einen großen Show-Effekt, ist mit seiner Heiligkeit aber nicht vereinbar. Deswegen gebietet er das Schweigen und das Verstummen. Das tut er hier mehrfach in unserem Text. Nicht, weil es keine Tatsachen bezeugen würde, er ist der Heilige Gottes, er hat diese Vollmacht, sondern weil es die falschen Zeugen sind. Mit dem Heiligen Sohn Gottes ist es nicht vereinbar, dass böse Geister ihn bezeugen. Und zum Gesandtsein, zum Anspruch des Heiligen Sohnes Gottes gehört es umgekehrt, dass er selbst sich bezeugt durch das, was er redet und durch das, was er tut. Und er tut. Er macht die Gefangenen frei. Ihm gehört auch die Vollmacht und ihm gehört der Heilandsblick, die er an der Schwiegermutter des Petrus dokumentiert. Wer immer mit Krankheit in seinem Leben zu tun hat und darunter in schweres Leiden gekommen ist, darf sich an Jesus Christus wenden. Es wird nicht automatisch so sein, dass er gesund wird. Bei Charismatikern ist das ja immer automatisch so. Das ist nicht so. Leider ist es nicht so, aber sie werden immer, wenn sie sich an ihn wenden, einen gnädigen Heiland finden, der sie trägt, der sie in ihrer Krankheit trägt, der Vollmacht genug hat, auch darin Wunder zu tun. Das beschneidet ihn aber nicht in seiner Vollmacht, sie auch daraus zu heben, wie er das hier mit der Schwiegermutter des Petrus tut. In einem Nebensatz wird hier das Thema Fürbitte sehr, sehr stark gemacht. Sie baten ihn für sie. Ich kann nur hoffen, dass unsere Gemeinden das Thema Fürbitte in diesem Sinn mit ins Zentrum der Gebetsgemeinschaften stellen. Ich bin manchmal in einer Gemeinde zur Gebetsstunde eingeladen, wo der Grundtenor der Gebete lautet: Herr, segne alle immer für alles. Amen. Da habe ich den Eindruck, es geht darum, möglichst schnell mit dem Beten fertig zu werden. Sie baten ihn für sie. Wenn der Arzt Lukas berichtet, sie hatte hohes Fieber, dann meint er damit nicht eine fiebrige Erkältung. Das wäre dann, dauert mit Medikamenten eine Woche, ohne Medikamente 7 Tage. Es steht hier spitz auf Knopf, es geht hier um Leben und Tod. Dieses Fieber war die Bedrohung ihres Lebens. Und diese Lebensbedrohung kann Jesus nicht nur so abwenden, dass es dann vielleicht ein bisschen besser wird. Diese Lebensbedrohung wendet Jesus in einer Weise ab, dass sie im Augenblick aufsteht und Küchendienst übernimmt. Der Tod kriegt durch die Vollmacht Jesu eine derartig schallende Ohrfeige, dass er sich um 180 Grad zu drehen hat und stattdessen die Menschen, die Jesus anbefohlen sind, ins Leben freigeben muss. Das ist seine Vollmacht. Das ist die Vollmacht, die er auf Zerschlagene anwendet. Mir ist das neulich mal aufgefallen, so bei der Frage, wo wohnt eigentlich Gott? Da ist das Alte Testament sehr deutlich. Gott wohnt nie in Häusern mit Mauern, mit Holz und mit sonst was. Aber Gott wohnt bei zerschlagenen Herzen, bei zerbrochenen Seelen, bei plattgedrückten Lebensgeistern. Da ist die Wohnung des lebendigen Gottes und da ist die Wohnung des Herrn Jesus Christus. Und das soll auch das Regiment seiner Vollmacht sein. Das mag Zeit in Anspruch nehmen, dass es nicht sofort kommt. Aber nur bei diesem Herrn sind solche Sachen wirklich gut aufgehoben und nur von ihm ist, Lebensvollmacht zu erbitten und zu erwarten. Es kam, wie es kommen musste. Die Leute, die das einmal mitgekriegt haben mit Jesus, versuchen ihn zurückzuhalten, damit sie ihn für sich haben. Jesus sagt, das ist nicht der Plan. Der Plan ist, ich muss auch in allen umliegenden Dörfern, heißt es hier zunächst mal in Apostelgeschichte 1, heißt es dann Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Überall da muss ich hin. Überall da muss ich mit meinem Anspruch und mit meiner Vollmacht Menschen begegnen, muss ihnen Evangelium bringen und in ihrem Leben Evangelium schaffen, muss ihr Leben an mich nehmen, damit sie einen Herrn und Hirten haben und jemanden, der das mächtige Es werde des lebendigen Gottes in ihr Leben hineinsprechen kann. So riss er sich los und predigte in allen umliegenden Orten. An dieser Stelle lernen wir auch nochmal neu, dass die Zeichen, die Jesus tat, mitfolgen bei Jesus. Sie sind nicht die Substanz seines Handelns, sie sind nicht die Substanz seines Evangeliums, sie sind Zeichen der Bekräftigung. Am Anfang von Markus 2 wird das sehr deutlich, als dieser Dachdecker von oben runterkommt und Jesus zu ihm sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Alle Umstehenden denken sich, hä? Das ist doch jetzt wohl mal nicht das Problem. Der Mann ist gelähmt. Jetzt mach doch mal das, was hier wirklich hilft. Jesus sagt, ja, ich habe gerade das gemacht, was hier wirklich hilft. Deine Sünden sind dir vergeben. Aber damit ihr seht, dass ich Vollmacht habe, das Wesentliche anzupacken, nämlich Sünden zu vergeben, darum sage ich jetzt zu diesem, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. So rum wird ein Schuh draus. So rum wird auch Evangelium draus. Das mächtige Reden des lebendigen Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus soll Einzug halten in unser Leben. Wenn wir ihm Einzug gewähren, indem wir uns im Glauben an ihn hängen, wird er in all den Dingen, wo er unsere Not sieht und wo er sieht, dass wir als arme Menschen einen lebendigen Gott und einen Herrn und Heiland brauchen, mit seinem Evangelium und mit seinem mächtigen Es werde die Regierung übernehmen. Deswegen lasst uns der Tendenz folgen, die Lukas hier aufzeigt. Der Anspruch Jesu Christi auf uns und auf unser Leben ist Evangelium. Seine Vollmacht ist die Kraft des Evangeliums. Also warum sollten wir uns davon abhalten lassen, uns dem im Glauben anzuhängen? Lass uns miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir möchten das gerne tun, uns im Glauben an dich hängen. Dir sei Lob und Dank für deine Verkündigung und dafür, dass du uns den Weg freiräumst, dass wir uns an dich hängen können und dürfen. Du bist für uns nach Golgatha gegangen, um unsere Sünde wegzuräumen. Alles, was uns von Gott trennt, hast du getragen und hast du ins Meer geworfen, wo es am tiefsten ist. Deswegen dürfen wir deinen Ruf hören, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Lass uns das bitte jeder persönlich hören, als deinen Zuspruch, deinen Trost und deine Seelsorge. Durch deinen Heiligen Geist schaff uns bitte Glaubenskraft, uns an dich zu hängen, Glaubenszuversicht, uns in deine Hand zu werfen und uns dir anzuvertrauen. Wir danken dir dafür, dass wir deine Vollmacht in unserem Leben erwarten und erbitten dürfen. Wir wollen dich auch darum bitten, dass du uns einen Geist der Demut darunter schenkst, wie du unser Herr, unser Heiland sein wirst, was dein Evangelium und dein mächtiges es werde in unserem Leben schaffen wird. Wir danken dir, dass wir dir gehören und dass wir dir anbefohlen sind. Amen.